Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Il Yong Kim liest den vierten Teil aus dem Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Der 24-Stunden-Laden ist aus dem koreanischen Alltag nicht wegzudenken. Allein in Seoul gibt es etwa 8500 solcher Läden. Die Mini-Supermärkte sind rund um die Uhr geöffnet und bieten neben Snacks und anderen Produkten des täglichen Gebrauchs auch Mikrowellen, um Fertiggerichte direkt im Laden verzehren zu können. Die Aushilfsjobs im Laden werden klassischerweise von Studierenden erledigt. So ist es auch bei Shi-yeon, die sich neben der Arbeit als Aushilfe im Laden auf eine Beamtenprüfung vorbereitet. Im 24-Stunden-Laden von Frau Yom erlebt sie aber nicht nur eine familiäre Atmosphäre, sondern stößt auch auf sogenannte HKs, die Horrorkunden.
Dass hier im Laden nicht viel los war, bedeutete für Shi-hyun, dass die Arbeit sich für sie angenehmer gestaltete. Ein Laden, der auch ihr als Teilzeitkraft Bequemlichkeit bot, wieso sollte sie aufhören, hier zu arbeiten? Allerdings tat ihr die Chefin auch irgendwie leid. Und so hätte sich Shi-hyun den Kunden gegenüber gern noch etwas mehr ins Zeug gelegt. Denn nur bei ausreichender Stammkundschaft würde sich der Laden langfristig halten können. Nun hatte Shi-hyun zwar schon einiges an Erfahrung sammeln können, aber da gab es doch einen HK, der offenbar von irgendwoher zugezogen war, den Laden nun regelmäßig aufsuchte und in ihr eine Abneigung sondergleichen auslöste. Mitte 40, hager, mit stechend hervortretenden Augen, auf den ersten Blick hässlich anzusehen war er. Schon als er das erste Mal im Laden auftauchte, hatte er sie schockiert, indem er ihr das Geld entgegengeschleudert und sie einfach geduzt hatte, als handelte es sich bei ihr um einen Automaten, in dem man eine Anweisung eintippte und erwartete, dass im nächsten Augenblick ein Ergebnis ausgespuckt wurde. Was sie umso wütender machte, war die Tatsache, dass sie jedes Mal ziemlich dumm dastand, weil er sie stets auf kleine Fehler hinwies, die ihr seiner Meinung nach unterlaufen waren und sie nicht in der Position war, zu kontern. So war er einmal, als die Eventwoche gerade einen Tag zurücklag, mit 3 Schachteln Keksen, die ehemals ein 2+1-Angebot gewesen waren, zur Kasse gekommen und hatte, nachdem er dort von ihr über das Ende der Rabattaktion informiert worden war, angefangen, sie in Kamikaze-Manier mit Fragen zu bombardieren. »Wieso geht das nicht?« »Es tut mir leid, aber die Rabattaktion lief nur bis gestern. Heute gilt wieder der Normalpreis.«
»Und warum ist dann das Schild noch da? Ich habe die Kekse ja extra deswegen genommen. Also, was jetzt? Ach, komm schon, einmal noch Sonderpreis, okay?«
»Das geht leider nicht. Auf dem Schild stehen auch die genauen Daten der Rabattaktion. Das hätten Sie bei etwas genauerem Hinsehen...«
»Ich sehe nicht mehr so gut, verstanden? Wie soll ich denn diese Fitzelschrift entziffern können?« »Hör mal, mit über 40 hat man nicht mehr so gute Augen. Da muss doch klar und deutlich in großen Buchstaben geschrieben stehen, wie lange die Aktion läuft. Also, wenn du mich fragst, eindeutiger Fall von Altersdiskriminierung. So, und jetzt mach mir den Sonderpreis und ich sehe nochmal drüber weg.
Es tut mir wirklich leid, das ist leider nicht möglich.
Okay, ich pfeife auf die Kekse. Zigaretten.
Welche Sorte darf ich Ihnen? Die gleichen wie immer. Ich komme jeden Tag hierher, um Zigaretten zu kaufen. Da wirst du doch inzwischen wissen, welche Marke.
Wenn man mit der Stammkundschaft schon so umgeht, so ein Saftladen.
Dass sie das Schild der abgelaufenen Rabattaktion nicht rechtzeitig entfernt hatte, war der erste Fauxpas gewesen. Dass sie nach all dem Gemotze aus Versehen nach der Zigarettenmarke gefragt hatte, obwohl sie eigentlich wusste, welche es war, der zweite. Wobei ersterer ganz leicht hätte vermieden werden können, wenn der HK einfach die Frist für die Rabattaktion gelesen und die Kekse im Regal gelassen hätte. Schlechte Augen hin oder her. Und letzterer war im Grunde gar kein wirklicher Fauxpas. Aber er nahm eben jede ansatzweise uneindeutige Situation zum Anlass, Shi-hyun mit endlosem Genörgel zu nerven, um seinen Ärger Luft zu verschaffen. Nachdem er seine Zigaretten entgegengenommen, das Geld auf den Tresen geschleudert und das Wechselgeld eingesteckt hatte, ging er nach draußen, setzte sich an den grünen Plastiktisch und begann zu rauchen. Das unübersehbare Schild Rauchverbot geflissentlich ignorierend, warf er seine Kippe achtlos irgendwo auf den Boden, bevor er sich schließlich entfernte. Während er sich selbst eine Unverschämtheit nach der nächsten erlaubte, wurde jedes noch so kleine Versehen des anderen in aller Ausgiebigkeit bekrittelt. Ein HK par excellence. In der Zeit zwischen 8 und 8:30, in der der HK einzutreffen beliebte, sackte Shihyons Stimmung immer auf den Nullpunkt. Und wenn sich dann, Klingeling, die Ladentür öffnete und das Goldfischgesicht mit den Glubschaugen in den Laden gelatscht kam, hatte sie die ganze Zeit Magendrücken, so lange, bis der Einkauf endlich bezahlt und der HK wieder gegangen war. Jedes Mal fragte sie sich vorher, was er heute wohl herumzumeckern hätte, und wurde augenblicklich von Nervosität und ausgeprägten Unbehagen ergriffen. Aber da er immer nur um diese Zeit kam, um Zigaretten oder Knabberzeug zu kaufen und sonst nie, tröstete sie sich mit dem Gedanken, dass es im Grunde das Gleiche sei, wie einen unausstehlichen Nachbarn zu haben, dem man wohl oder übel ab und zu über den Weg lief. Eines Abends, als der Spätherbst sich schon zu verabschieden begann, kam die Chefin mit einem Mann in den Laden. Vor Erstaunen blieb Shihyon der Mund offen stehen. Es war das erste Mal, dass sie hautnah erleben konnte, welch immensen Anteil ein Bart an der Gesamterscheinung eines Mannes haben kann. Zwar war auch ihr bewusst, dass Frisuren sowohl bei Männern als auch bei Frauen enorm zur Ausstrahlung beitragen konnten, in dem Augenblick aber, als sie Dokkos Gesicht mit dem nun sauber gestutzten Kinn und Schnurrbart sah, wo zuvor das Barthaar noch unkrautartig nach allen Seiten gewuchert war, hatte sie plötzlich das Gefühl, nicht den schmutzigen Straßenpenner vor sich zu haben, zu dem sie immer Abstand gehalten hatte, sondern einen wohlanständigen Onkel aus ihrer Verwandtschaft. Dokku, der sich zudem die Haare hatte kurz schneiden lassen und nun statt der schmuddligen Jacke und Stoffhose, die immer aussahen, als wären sie in Dreckwasser gewaschen worden, ein weites Hemd und Jeanshosen trug, wirkte wie ein völlig neuer Mensch. Seinen kleinen Knopfaugen zum Trotz strahlten der hohe Nasenrücken, die sauber rasierte Mundpartie und das kräftige Kinn durchaus männliche Attraktivität aus. Seine breiten Schultern und sein kräftiger Rücken vermittelten den Eindruck von Verlässlichkeit, und seine nun nicht mehr unsicher gebeugte, sondern selbstbewusst aufrechte Haltung ließ ihn größer erscheinen. Als die Chefin mit dem gewissermaßen neugeborenen Dokku in den Laden kam, zeigte sie ihn vor wie einen eigens von ihr gebauten Roboter und erklärte Shihyon mit zufriedener Miene, dass Dokku von nun an die Nachtschicht übernehmen werde. Auweia, Shihyons Laune angesichts Dokkus erstaunlicher Verwandlung bis eben noch bestens, begann sich zu trüben. Jetzt machte die Chefin auch noch den Vorschlag, dass sie, Shihyon, Dokku doch hier im Laden anlernen könne. Auch das noch. Ein solcher Vorschlag aus dem Munde der Chefin war letztlich nichts anderes als ein Befehl. Shihyon versuchte ihr Glück mit dem Hinweis, dass die Chefin mit ihrer reichen pädagogischen Erfahrung doch für die Einweisung eines neuen Mitarbeiters wesentlich geeigneter sei. Ein Einwand, der auf taube Ohren stieß. Shihyon, jung und unverbraucht, habe ein wesentlich besseres Gespür beim Gebrauch des Kartenterminals und im Umgang mit den Kunden. Sie, die Chefin, werde Dokku dann in der Nachtschicht zeigen, wie mit der neu angelieferten Ware zu verfahren sei und die einzelnen Artikel ins Ladenregal einsortiert würden. Shihyon blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Sie beide würden Dokku nun zu einem Ladenmitarbeiter machen müssen, zu einem Teil des Teams. Schließlich konnte die Chefin die in der Nachtschicht entstandene Lücke nicht bis in alle Ewigkeit ausfüllen. Shihyon war im Grunde kein besonders pflichteifriger oder verantwortungsliebender Mensch. Eher eine Außenseiterin, die kaum Freunde hatte. Wie so viele hatte sie an der Uni studiert, ihren Bachelorabschluss gemacht, sich gedacht, dass ein ganz gewöhnlicher Job, ein Beamtenjob, am besten zu ihr passe und dann begonnen, sich auf die Prüfung für Beamte 9. Ranges vorzubereiten. In gewisser Weise war Frau Joms Laden durchaus auch ein Ort, wo Shihyon wichtige Erfahrungen sammeln konnte, um sich auf ein späteres Leben als Beamtin vorzubereiten. Nach ihrem Studienabschluss und den gescheiterten Bemühungen, eine feste Stelle zu bekommen, hatte sie neben ihren Vorbereitungen auf die Beamtenprüfung hier und da verschiedene Teilzeitjobs übernommen und war schließlich in diesem Laden gelandet, wo sie tüchtig mit anpacken konnte. Sie hatte sich daran gewöhnt, am Vormittag Unterricht in Noryangjin zu haben, dann mit der U-Bahn bis zur Station Namyong zu fahren, den Nachmittag über bis abends hier im Laden zu arbeiten und nach Arbeitsschluss zurück zu sich nach Sadangdong zu fahren. Ihre Mutter fragte zwar, wieso sie sich denn nicht einen Laden in ihrem Wohnviertel suche, anstatt immer nach Chongpadong zu fahren, aber in einem Laden in der Nähe ihrer Wohnung andauernd irgendwelchen Bekannten oder Verwandten zu begegnen, war wirklich das Letzte, wonach sie sich gesehnt hätte. Auch hatte ein Junge, in den sie früher unerwidert verliebt gewesen war, in Chongpadong gewohnt, Sie hatte ihn ein-, zweimal dort besucht und so hegte sie ein paar angenehme Erinnerungen an diesen Ort. Im Waffelhaus hatte sie eine Art Date gehabt und ein unwahrscheinlich leckeres Erdbeerbingsu gegessen. Und dann war er vor ein paar Jahren eines Tages einfach zum Travel and Work nach Australien aufgebrochen und bis heute nicht zurückgekommen. Wahrscheinlich hatte er mit einer stämmigen Australierin einen Hausstand gegründet, verdiente sein Geld damit, eine Horde Beuteltiere zu füttern und war vernarrt in süße kleine Kängurubabys. So war der 24-Stunden-Laden an der Straßenecke in Chongpadong für Shihyun ein Ort der Sicherheit. Und sie dachte nicht daran, von hier wegzugehen, ehe sie die Beamtenprüfung bestanden hätte. Als dann ihr eigener Plan von einem Working-Holiday-Aufenthalt in Japan, den sie zusammen mit der Prüfungsvorbereitung machen wollte, geplatzt war, hatte sie beschlossen, bis zuletzt als Hausgeist in diesem Laden auszuharren. Den Entschluss, es ihrerseits mit einem Auslandsaufenthalt zu versuchen, hatte sie gefasst, nachdem der Kerl nach Australien gegangen war und nichts mehr von sich hatte hören lassen. An der Uni hatte sie im Hauptfach Japanisch belegt und war begeisterter Anime-Fan gewesen, und so hatte diese Entscheidung irgendwie nahegelegen. Allerdings hatte sie ihr Vorhaben immer wieder aufgeschoben, bis schließlich im Juni dieses Jahres der Handelskonflikt mit Japan begonnen hatte, die koreanisch-japanischen Beziehungen sich rapide verschlechtert hatten und ihr ehemaliger Plan B damit zu einem unerreichbaren Traum geworden war. Auch ihre Hoffnung, später, wenn sie den Beamtenjob in der Tasche hätte, jederzeit nach Japan reisen zu können und dort viele kleinere Städte zu besichtigen, war nun in weite Ferne gerückt. Erst jetzt, da sie die Erfahrung machte, dass ihr individueller Traum durch bilaterale diplomatische Spannungen zunichte gemacht wurde, spürte sie plötzlich, dass auch sie das Mitglied einer Gesellschaft war. Mit Menschen, die auf großen Plätzen herumstanden, um dort mit Kerzen in der Hand zu demonstrieren oder im Fantrikot einer Fußballmannschaft zuzujubeln, hatte sie nicht viel am Hut. Ihr Leben spielte sich in einer Ecke ihres Zimmers auf dem Monitor ab. Netflix und Internet boten ihr genug Lebensfreude und Kontakt zur Außenwelt. Und auch im Laden, ihrem persönlichen Gewächshaus, fühlte Shihyun sich wohl. Vielleicht fragte sie sich deswegen manchmal, ob sie anstatt einer Beamtenlaufbahn nicht einfach weiter als Teilzeitkraft hier im Laden arbeiten solle. Selbst wenn es ihr irgendwann mit viel Mühe gelingen sollte, eine Beamtenstelle zu ergattern, wäre das letztlich nicht auch nur ein etwas größerer Laden? Einer, der für das Wohlergehen der Bürger zuständig war? Und wo einem immer wieder andere HKs das Leben schwer machen würden? Insofern war der vertraute Raum, in dem sie sich jetzt befand, für sie ein behagliches Nest, das es zu hüten galt. Schon allein deshalb musste sie Dokko bei seiner Verwandlung helfen. Wenn sie die abgelaufenen Lunchboxes für ihn beiseite gestellt hatte, hatte sie immer das Gefühl gehabt, etwas Gutes zu tun und davon gute Laune bekommen. Dass sie ihm jetzt aber ganz offiziell Unterricht erteilen und mit ihm kommunizieren sollte, war eine ziemliche Bürde. Erst einmal musste sie sich an sein Gestottere gewöhnen. Auch sein schwerfälliges Auftreten zehrte an ihren Nerven. Vor allem aber galt es zu ertragen, dass er, auch wenn er beteuerte, sich gründlich gewaschen zu haben, nach wie vor einen Hauch von Straßenpennermie verströmte. Dokko nahm alles fleißig auf, was Shihyun ihm beibrachte. Er kramte einen alten Notizblock hervor, den er sich irgendwo besorgt hatte, wischte die Spitze des Kugelschreibers sauber, schrieb Punkt für Punkt auf, wie man mit den Kunden zu sprechen und umzugehen hatte, und fertigte sogar eine Skizze der Auslageregale an. Shihyun, beeindruckt von so viel Gewissenhaftigkeit, übte sich in Geduld und erklärte ihm in aller Ruhe eines nach dem anderen. Wenn zwischendurch ein Kunde den Laden betrat und Dokko, anstatt die vorschriftsmäßige Begrüßung von sich zu geben, erst einmal zurückschreckte, bekam er von Shihyun einen Rippenstoß versetzt und brachte schließlich ein vernuscheltes »herein« hervor, das von den Kunden allerdings nicht als an sie adressierte Begrüßung, sondern als für Shihyun bestimmtes Konversationsbruchstück aufgefasst wurde. Seufzend schob Shihyun ihn in Richtung Kasse. Nebeneinander standen sie hinter dem Tresen. Langsam ging Shihyun mit ihm Schritt für Schritt durch, wie die Bezahlung vonstatten zu gehen hatte. Dokko folgte akribisch jeder ihrer Bewegungen. Allerdings war er noch nicht so weit, dass er die Kasse allein hätte übernehmen können. »Heute Nacht ist die Chefin noch mal mit dabei, aber ab morgen müssen Sie das alleine schaffen. Also passen Sie gut auf.«
»Okay, verstanden. Aber wenn ich jetzt zwei Sachen gleichzeitig abrechnen muss.
Sie müssen sich dabei unbedingt auf den Computer verlassen. Da sind alle Preise einprogrammiert. Wenn sich was ändert, wird es dort auch sofort aktualisiert. Sie müssen nur den Barcode ans Lesegerät halten.
An das Lesegerät. Okay. Und was wird ans Lesegerät gehalten? Die Ware. Und was genau? Das, wo die vielen Streifen... Der Barcode.
Der Barcode. Die Streifen vom Barcode ans Lesegerät. Klick, fertig, okay?
Oh, okay.
Als Shihyun am nächsten Tag nach ihrem Unterricht den Laden betrat, kam sofort Frau Oh auf sie zugeschossen. Sag mal, Shihyun, was hat denn dieser Tapsebär hier im Laden verloren? Shihyun musste unwillkürlich grinsen. Es war wohl das erste Mal, dass ihr der altmodische Begriff Tapsebär so treffend vorkam. Frau Oh fragte in einem Ton, der klang, als vermutete sie, dass es Shihyun gewesen sei, die Doko hier angeschleppt habe. Wobei Frau Oh eigentlich immer in diesem Ton sprach. Ob das nun einfach auf ihren Charakter zurückzuführen war oder darauf, dass sie einen unverbesserlichen Nichtsnutz als Sohn hatte. Wenn Frau O etwas fragte, klang es stets aggressiv und vorwurfsvoll. Sogar für die Kunden.
Hey, hör auf zu grinsen, jetzt mal im Ernst. War das deine Idee mit dem? Der kapiert ja überhaupt nichts. Und stottern tut er auch.
Das war nicht meine Idee. Den hat die Chefin selbst ausgewählt, gab Shihyun mit ernstem Gesicht zurück und zog sich eilig ins Lager zurück, um keine weiteren Fragen beantworten zu müssen. Dass Frau O einen sanften und höflichen Ton bemühte, kam nur vor, wenn sie sich mit der Chefin unterhielt. Sie wohnte in derselben Gegend, ging in dieselbe Kirche, nannte Frau Yom vertrauensvoll Onni, große Schwester, und hörte immer auf das, was diese ihr sagte. Daran tat sie auch gut. Frau O mochte sich selbst vielleicht einfach für freimütig und unverblümt halten, doch war sie mit ihrer brüsken, aufbrausenden Art für eine Arbeit im Servicebereich im Grunde vollkommen ungeeignet. Frau O mochte sich selbst vielleicht einfach für freimütig und unverblümt halten, doch war sie mit ihrer brüsken, aufbrausenden Art für eine Arbeit im Servicebereich im Grunde vollkommen ungeeignet. Sodass ihr letztlich nichts anderes übrig blieb, als der Chefin gegenüber, die sie so nahm, wie sie war und die ihr einen Arbeitsplatz gab, Loyalität zu zeigen. Als Shihyun in Arbeitskleidung zurückkam, setzte Frau O, als hätte sie nur darauf gewartet, ihr Gejammere nahtlos fort. Wo hat die Chefin den Kerl bloß aufgetrieben? Und mir hat sie auch gar nichts davon gesagt. Also wenn du was Genaueres weißt, dann kannst du es mir ruhig sagen, ja?
Ich weiß auch nichts Genaueres.
Wenn sie jetzt erzählte, dass Doko vorher Straßenpenner gewesen war, würde Frau O bestimmt Zeta und Mordio schreien, als stünde man kurz vor dem Weltuntergang. Daher beschloss sie, den Mund zu halten. Einen resignierten Seufzer allerdings gönnte sie sich noch. Wann endlich würde sie einmal mit der Arbeit beginnen können, ohne von Frau O wie von einem tratschsüchtigen Waschweib mit neugierigen Fragen überschüttet zu werden?
Also ich verstehe das nicht. Vielleicht hat die Chefin einfach blindlings irgendwen genommen, weil die Nachtschicht für sie zu anstrengend war. Also ich bin mir sicher, so wie der aussieht, wird da noch ein ganz großes Malheur passieren. Eine nächtliche Schlägerei mit betrunkenen Kunden oder Chaos bei der Kassenabrechnung oder er lässt absichtlich irgendwas mitgehen. Da sollten wir beide der Chefin aber mal deutlich machen, dass wir damit nicht einverstanden sind, nicht wahr?
Ich weiß nicht. Also wie ein übler Kerl wirkt er auf mich eigentlich nicht.
Das sieht man ja auch nicht sofort. Du hast einfach noch viel zu wenig Gesellschaftserfahrung. Ich sag dir, was Leute, die so stumpfsinnig und unbeholfen wirken wie der, später alles für Ärger machen. Die Chefin war ja auch ihr ganzes Leben lang nur in der Schule und weiß überhaupt nicht, wie viele schlechte Menschen es gibt.
Naja, ich muss dem ja abends beibringen, wie die Kasse funktioniert. Das ist ja auch ganz schön anstrengend, aber was soll ich machen? Wir haben halt im Augenblick niemand anderen für die Nachtschicht.
Hat denn von deinen Freunden keiner Zeit?
Mist. Das waren ein paar Worte zu viel gewesen. Nun würde die Fragerei weitergehen.
Ich habe eigentlich kaum Freunde.
Na hör mal, in deinem Alter? Da musst du doch Freunde haben. Da musst du doch rausgehen, was unternehmen.
Was sollte das denn jetzt? Wollte Frau O etwa anfangen, mit ihr zu streiten? Shihyun unterdrückte einen Anflug von Zorn und fragte aufgesetzt fröhlich zurück.
Wie sieht es denn mit ihrem Sohn aus? Sie haben doch neulich beklagt, dass der nur zu Hause rumhängt und Computerspiele spielt. Ach was, Mein Sohn ist für die Arbeit hier vollkommen ungeeignet. Er will sich auf die Beamtenprüfung vorbereiten, hat er mir neulich gesagt. Da habe ich gesagt, vergiss die Beamtenprüfung, wenn schon, dann gleich Diplomatenprüfung. Er ist nämlich eigentlich ein ziemlich schlaues Köpfchen. Verdammt, den Kniffen dieses Waschweibs war einfach nicht beizukommen. Diplomaten sind doch auch Beamte, entgegnete Shihyun mit dünnem Stimmchen, wobei sie den Blick auf den Monitor des Kartenterminals gerichtet hielt und so tat, als hätte sie zu tun. Dann begann Frau O erneut die alte Leier vom dummen Tapsebär und betonte, dass ja eigentlich sie selbst diejenige sei, die hier im Laden das Sagen habe. Warum um alles in der Welt beschwerte Frau O sich bei ihr und nicht bei der Chefin? War sie irgendwie neidisch auf Shihyun, weil die Chefin sich in letzter Zeit so gut mit ihr verstand? Es war ihr vollkommen schleierhaft, weshalb Frau O sie so in Schach hielt, zumal sie doch zu ganz unterschiedlichen Zeiten arbeiteten. Shihyun war fest entschlossen, hier im Laden aufzuhören, sobald sie die Beamtenprüfung bestanden hätte, und sich gut gelaunt darüber zu amüsieren, wie Frau O's Sohn den Leidenskelch der Diplomatenprüfung leerte. Endlich wünschte Frau O ihr noch ein frohes Schaffen und verließ den Laden. Nun war sie allein. Ein Seufzer der Erleichterung. Da kam Kundschaft herein. Es waren ein paar Studentinnen, die lachend und schwatzend Lehm in den Laden brachten. Die hatten es gut. Aber auch ihnen stünden bald harte Zeiten bevor. Genau wie sie selbst würden auch diese Studentinnen nach der Uni für den Mindestlohn arbeiten und sich dabei auf irgendetwas vorbereiten. Und während sie dies dachte, fühlte sie sich alt und umso bitterer. Es war Spätherbst, sie war 27, es gab nichts, das sie richtig gut konnte, sie hatte kein Geld, sie hatte keinen Freund. Noch ein paar Jahre und sie wäre 30. Mit 30 war die Jugend vorbei, doch es war eine Zahl, die sie würde akzeptieren müssen. Zahlen bitte! Shihyun wurde aus ihren Gedanken gerissen. Die Studentinnen hatten dies und das auf den Kassentisch gelegt und starrten sie mit bohrendem Blick an. Shihyun hörte auf, an ihrer Zukunft herumzurechnen und konzentrierte sich auf die Rechnung für die Kundschaft. Der Tapsebär machte sich bereit, um Honig zu schlecken. Es ging auf den Winter zu. Da war für ihn, der ein Leben als Obdachloser geführt hatte, doch gewiss allein die Tatsache, dass er nun die Nacht in einem beheizten Laden verbringen durfte, schon ein großes Glück. Dass er dort kostenlos etwas zu essen bekam und sogar Geld verdiente, ja, wenn das kein Honigschlecken war. Offenbar war das auch ihm selbst bewusst, denn er traf auch heute wieder 8:05 in seinem saubersten Outfit im Laden ein. Von 8 bis 10 Uhr, bis Shihyun Feierabend machte, musste er weiter lernen, Kunden zu bedienen und die Kasse zu machen. Und ab 10 würde er von der Chefin beigebracht bekommen, wie die Arbeit in der Nachtschicht ablief. Heute war sein zweiter Tag und vermutlich würde es noch ein paar Tage dauern, bis er sich mit allem vertraut gemacht hatte. Natürlich machte Shihyun die Arbeit, die ihr nun zusätzlich aufgebürdet worden war, ihrer Chefin zuliebe, aber ihr kam auch der Gedanke, den dadurch entstehenden Stress einfach an Herrn Tapsebär auszulassen. Der verzog sich, gerade einmal einen Tag auf Probe angestellt, gleich nachdem er in den Laden gekommen war und einen Gruß hingenuschelt hatte, sofort ins Lager. Kurz darauf kam er mit einem Kaffee wieder heraus, den er sich nun aus dem Fenster blickend erst einmal genüsslich zu Gemüte führte. Und es war nicht einfach der Maxim Coffee Mix, nein, es war der Kanu Black. Kanu Black, den die Chefin eigentlich für sich selbst gedacht hatte. Der Herr Tapsebär gefiel sich wohl darin, einfach den Kaffee zu schlürfen, der nicht für die Allgemeinheit gedacht war. Den Kaffee, den Shihyun und Frau O niemals anrührten, sondern eigens für die Chefin aufsparten. Das war einfach komplett daneben. Und dann stand er plötzlich neben ihr und verkündete vollkommen arglos:
Ich werde nachts immer so schläfrig. Deshalb trinke ich Kaffee. Das hilft am besten.
Shihyun gab ein ironisches Lachen von sich und erwiderte bissig: Kanu Black ist nur für die Chefin, die hat Diabetes.
Doku nickte langsam und sagte irgendetwas zu sich selber.
Shihyun kam es vor, als hätte er einen Fluch von sich gegeben. Wütend fragte sie: Was haben Sie da gerade gesagt?
Also, deswegen hat die Chefin mir den Kaffee extra empfohlen.
Was?
Diabetes. Das haben Obdachlose auch oft.
Hä?
Als Obdachloser, da ist das mit der Ernährung ziemlich katastrophal. Nicht gut für die
Nieren.
Wer sagt das?
Im Morgenfernsehen, da war so ein Experte, der hat das gesagt. Im Hauptbahnhof, da sehe ich immer fern. Deshalb weiß ich das.
Ach so, na, dann essen Sie ordentlich und achten Sie auf Ihre Gesundheit.
Klingeling! Ein Kunde betrat den Laden und Shihyun gab Dokku ein Zeichen. Der verpasste erneut seinen Einsatz und brachte nur ein verspätetes »Kommen Sie herein« hervor, bevor er sich weiter seinen Kaffee schlürfend auf die Kasse zubewegte. Shihyun rückte ein Stück zur Seite und machte sich schon bereit, um mit Argusaugen zu verfolgen, ob er das mit der Kasse hinbekommen würde, da...
Oh Gott, das hatte noch gefehlt. Es war der HK.
Einige Tage lang hatte er sich nicht blicken lassen und sie hatte sich schon so erleichtert gefühlt, als wäre ihr ein schmerzender Zahn endlich ausgefallen, und nun kreuzte der hier ausgerechnet zu Dokkos Unterrichtszeit auf. Shihyun flüsterte Dokku zu.
Ein HK! Konzentrieren Sie sich!
Ein... was für ein K?
Ein Horrorkunde, kurz HK, verstanden?
Ach so, HK. Wo ist er denn?
Psst, leise! Oh je.
Der HK näherte sich betont lässig der Kasse, als hätte er alles mit angehört. Und noch bevor Shihyun Dokku weiter warnen konnte, hatte er schon ein paar Packungen Kekse auf den Kassentisch gelegt. Dokku griff nach dem elektronischen Lesegerät wie ein Schimpanse nach dem Smartphone und machte sich zwischen all den bunten Bildern auf der Kekspackung hochmotiviert auf die Suche nach dem Barcode.
Wieder falsch. Zuerst hätte er fragen müssen, möchten Sie eine Tüte?
Puh. Shihyun beschloss, sich herauszuhalten. Nach mir die Sinnflut. Als er den Barcode schließlich gefunden und eingescannt hatte, nannte er stotternd den Preis. Der HK sah zu Shihyun hinüber und setzte ein spöttisches Lächeln auf. Er schien begriffen zu haben, dass hier ein neuer Ladenmitarbeiter eingeschult wurde. Zigarette.
Dokku sah ihn an und legte den Kopf schief. Ich rauche nicht.
Ich sagte, ich möchte Zigaretten.
Ach so, Zigaretten, was?
Hör mal, Bursche, wie redest du denn mit mir? Wie alt bist du denn eigentlich?
Weiß ich nicht.
Meine Fresse, was ist das denn für einer? Dachschaden?
Nee, Zigaretten. Was? Der HK schnaubte einmal durch die Nase. Dann sah er wieder zu Shihyun hinüber.
Da erst hob Shihyun ihren Arm, um ins Zigarettenregal zu greifen. Aber der HK hielt sie davon ab. Er sah Dokku geradewegs an und sagte,
»Wollen wir doch mal sehen, ob du einen Dachschaden hast oder nicht. Essi-Change 4 Milligramm. Los!«
Essi hatte verdammt viele Sorten, da musste man schon sehr findig sein. Allein schon, was Essi-Change betraf. Da gab es Essi-Change pur, Essi-Change up, Essi-Change Lin, Essi-Change Bing, Essi-Change Himalaya. Ach, schwindelerregend viele Sorten.
Shihyun, die selbst nicht rauchte, hatte noch gut in Erinnerung, dass die mit völliger Selbstverständlichkeit geäußerten Nachfragen der Kundschaft nach der Essi-Palette ihr ganz am Anfang nicht selten den Schweiß auf die Stirn getrieben hatten. Der HK rauchte eigentlich Dunhill 6 Milligramm, doch offenbar hatte er es heute darauf abgesehen, Dokku auflaufen zu lassen. Der griff jedoch gezielt ins Regal, holte mit traumwandlerischer Sicherheit auf Anhieb die gewünschte Packung Essi-Change 4 Milligramm hervor und scannte den Barcode ein. Piep! Der HK, der sich um den sicher geglaubten Sieg betrogen fühlte, knallte seine Kreditkarte auf den Ladentisch. Dokku steckte sie brav ins Lesegerät, erledigte die Abrechnung und gab dem HK die Karte zurück. Dem schien noch etwas eingefallen zu sein. Bekomme ich keine Tüte?
Il-Yong Kim las Folge 4 aus dem Roman »Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnungen« von Kim Ho-yeon, aus dem Koreanischen von Jan-Henrik Dirks. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch bei Random House Audio. Die Folge heute können Sie online bei uns nachhören oder in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
9 Uhr mit Michael Hafke. In der Nacht haben die Einsatzkräfte weiter nach dem vermissten 6-Jährigen aus Bremervörde in Niedersachsen gesucht. Polizei und Feuerwehr setzten jetzt auf eine eher ungewöhnliche Methode. Frank Jacobs in Oldenburg mit den Einzelheiten.
Luftballons, die haben die Helfer gestern an 17 Stellen in dem Suchgebiet aufgehängt, dazu Wildkameras. Wenn sich irgendwas den Ballons nähert, lösen sie aus und geben ein Signal an die Helfer. Der 6-jährige Arian ist ja Autist und der mag solche bunten Ballons, sagte ein Sprecher. Polizei und Feuerwehr hoffen, dass er sie sieht und angelockt wird. Bisher sei der Junge aber nicht aufgetaucht. Auch in der Nacht haben wieder hunderte Menschen nach Arian gesucht. Auch Hunde waren im Einsatz, allerdings ohne Erfolg. Ein Zeichen gab es bisher aber doch. Eine private Überwachungskamera hat den 6-Jährigen aufgenommen. Damit sei bestätigt, dass Arian am Montag alleine gegen 6:45 mit einem gelbfarbenen Pullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet allein durch das Wohngebiet gelaufen sei. Von dort könnte er ins angrenzende Waldgebiet gegangen sein. Auf das